Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Aus Seoul begrüßt Sie Kang Jeonghe zur Montagsausgabe von Kreuz und Quer durch Korea. Eine Umfrage ergab, dass es 6 von 10 Koreanern auch in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie als ein Risiko betrachten, zum traditionellen Erntedankfest Chuseok nächste Woche in die Heimat zu reisen und das Fest mit der Familie zu feiern. Der von der Regierung erwogenen schrittweisen Rückkehr in die Normalität inmitten der Corona-Pandemie stimmten laut der Umfrage 70,6% der Befragten zu. Mehr darüber erfahren Sie heute im ersten Beitrag. Danach hören Sie wie jeden Montag die Sportmeldungen. Im dritten Teil beschäftigen wir uns mit dem wachsenden Markt für den Wiederverkauf von limitierten Sneakers. Zum Schluss stellen wir eine aufsehenerregende Neuerscheinung auf dem Büchermarkt vor, in der die Autorin der Frage nachgeht, wie Frauen in Korea die Hauptakteure der Immobilienspekulation geworden sind. Nach etwas Musik geht es gleich weiter. Hören Sie Queen Dom, gesungen von Red Velvet. Please. 6 von 10 Koreanern betrachten es wegen der Ausbreitung des Coronavirus dieses Jahr als gefährlich, zum traditionellen Erntedankfest Chuseok in die Heimat zu reisen. Dies ergab eine vom Meinungsforschungsinstitut PMI bei 3020 bis 69-Jährigen durchgeführte Umfrage. 58,7% meinten, ein Heimatbesuch zu Chuseok sei ein Risiko, da die Corona-Pandemie noch nicht eingedämmt sei. Diese Einstellung war mit rund 64% mehr Frauen als Männer mit 53%. In der Altersgruppe der 20er waren es rund 52%, die die Meinung teilten, und bei den über 60-Jährigen nahezu 70%. Etwa ein Drittel plant zu Chuseok in die Heimat zu reisen und mit der Familie das Fest zu feiern. Die restlichen 2/3 stellten einen solchen Plan nicht auf. Von denjenigen, die einen Heimatbesuch inmitten der Corona-Pandemie für heikel hielten, waren nur etwa 7% dennoch bereit, die Eltern zu besuchen. Die meisten Befragten wollten entweder am eigentlichen Chuseok-Tag am 21. September oder den Tag davor losfahren. Über die Hälfte will das eigene Auto nehmen, 16,8% wollen mit der Bahn und 10,4% mit der U-Bahn fahren. Etwa ein Drittel antwortete, dass die ganze Familie, und ein weiteres Drittel, dass so wenig Familienmitglieder wie möglich zum Festtag die Heimatreise antreten werden. Die Regierung hatte zuvor beschlossen, in der Woche um Chuseok, also vom 17. bis 23. September, Familientreffen mit bis zu 8 Teilnehmern zu genehmigen. Unter den 8 dürfen jedoch nur maximal 4 Nichtgeimpfte oder Erstgeimpfte dabei sein. 35,5% der Befragten gab an, den Angehörigen Geschenke zu Chuseok machen zu wollen. 24,8% wollten keine Geschenke machen und 39,7% gaben an, dass sie sich noch nicht entschieden haben. Als Geschenkeart, die am besten ankommt, wurde von den meisten Bargeld oder Warengutscheine genannt. Rund 38% gaben diese Antwort. Es folgten darauf Geschenksets mit gesundheitsfördernden Lebensmitteln mit 11,3% und Geschenksets mit Obst mit 10,4%. In der Altersgruppe der 50er war die Vorliebe für gesundheitsfördernde Lebensmittel und Obst am größten, während die Altersgruppe der jungen 20er weniger davon hielt. Über die Hälfte will die Geschenke ohne Personenkontakt dem Empfänger zukommen lassen. 20% denken dabei an eine Überweisung von Bargeld. Ein ähnlicher Anteil will die Geschenke online kaufen und direkt an die Eltern oder Verwandten liefern lassen. Etwa 10% wollen mobile Gutscheine versenden. Der von der Regierung erwogenen schrittweisen Rückkehr in die Normalität inmitten der Pandemie stimmten laut der Umfrage 70,6% der Befragten zu. Von den Befürwortern sagten jedoch 27%, dass sie der Rückkehr in die Normalität in Einzelheiten zustimmten, aber eine sofortige Umsetzung nicht wünschten. 23% gaben an, dass weite Teile des gesellschaftlichen Lebens demnächst wieder normalisiert werden müssten. 20% meinten, es werde in jedem Fall dazu kommen. Die Mehrheit von über 30% gab als den angemessenen Zeitpunkt bzw. Bedingung für die Umstellung eine Umpfquote von mindestens 80% an. 27% meinten, für eine Lockerung der Corona-Maßnahmen müsse ungeachtet der Impfquote die Zahl der Neuinfektionen an einen Tag berücksichtigt werden. Es gab auch 14,3%, die sich unverzüglich die alten Freiheiten wieder zurückwünschten. Die Regierung teilte mit, dass frühestens Ende Oktober eine schrittweise Rückkehr in die Normalität erwogen werden könne. Etwa zu dem Zeitpunkt werden voraussichtlich mindestens 80% der erwachsenen Koreaner vollständig geimpft worden sein. Die Impfquote bei den über 60-Jährigen wird dann knapp 90% betragen.
Hören Sie nun die Meldungen vom Sport mit Sebastian Ratzer am Mikrofon. Der Fußballtrainer und ehemalige Nationalspieler Hwang Son-hong wird Cheftrainer der südkoreanischen U23. Einer Quelle der Fußballbranche nach habe der koreanische Fußballverband 6 Kandidaten für den Posten in die Endauswahl genommen. Nach einer strengen Eignungsprüfung sei die Wahl auf Hwang gefallen. Der Auswahlprozess sei zwar noch nicht ganz abgeschlossen, wenn es zu keinen anderweitigen Problemen kommen sollte, würde Hwang jedoch der neue Cheftrainer der U23. Hwang Son-hong ist einer der Helden der Fußball-WM 2002 in Südkorea und Japan, als die südkoreanische Nationalmannschaft das Halbfinale erreichte. 2003 beendete er seine aktive Karriere als Fußballspieler und begann 2007 eine Karriere als Trainer in Busan. 2009 wechselte er zum Verein Pohang Steelers, mit dem er 2013 koreanischer Meister und koreanischer Pokalsieger wurde. Der Verein FC Seoul wurde unter Trainer Hwang 2016 koreanischer Meister. Seit 2020 trainiert er den Club Daejeon Hana Citizens. Hwang wurde 2013 und 2016 mit dem Trainerpreis K-League Classic ausgezeichnet. 2012 und 2013 wurde er zum besten Trainer des koreanischen Pokalwettbewerbs FA Cup ernannt. Der Quelle nach seien unter den Kandidaten auch mehrere aktive Trainer der K-League gewesen. Der Fußballverband sei jedoch zu dem Schluss gekommen, dass Hwang während seiner Zeit als Trainer der Pohang Steelers seine Fähigkeit, junge, talentierte Spieler zu entdecken und effektiv einzusetzen, unter Beweis gestellt habe und sich am besten als Cheftrainer der U23 eigne. Offiziell werde der neue Trainer die U23-Nationalmannschaft ab den Asienspielen 2022 in Hwangju übernehmen. Da aber schon in der aktuellen Saison die Spieler ausgewählt und das Team gebildet werden müssen, sei Hwang, der aktuell keinen K-League-Verein trainiert, in einer günstigeren Situation gewesen, diese Aufgabe sofort zu übernehmen. Und nun zur nächsten Meldung. Das erste Drei-Nationen-Turnier Südkoreas, Japans und Chinas im E-Sport ECEA ist am Sonntag zu Ende gegangen. Bei dem dreitägigen Turnier mit Computerspielen in der Handball-Arena des Olympiaparks in Seoul erzielte das südkoreanische Team insgesamt 31 Punkte und landete mit lediglich einem Punkt weniger auf Platz 2 hinter dem Sieger China. Der dritte Japan hatte 21 Punkte auf dem Konto. Das südkoreanische Team verpasste zwar den Titel, konnte jedoch in den wichtigsten Disziplinen wie League of Legends und Battlegrounds siegen und sich als führende Nation im E-Sport behaupten. Den ersten Sieg bejubelte Südkorea in der Disziplin Battleground. Den größten Beitrag zum 3:0-Sieg leistete MVP Shin Hyok-jun vom Team Too Hard. Shin stand mit präzisen Handgranatenwürfen im zweiten und dritten Satz an vorderster Front bei der Zerschlagung des chinesischen Teams. Auch Cha Seung-hun vom Team Genji führte eine Gruppe von 20 Mann erfolgreich an. China gewann in der Disziplin Pro Evolution Soccer 2021 und stand damit faktisch als Sieger des Turniers fest. Die südkoreanischen Sportler bemühten sich dennoch um ein versöhnliches Ende. Nach einer dramatischen Aufholjagd gewannen sie die Disziplin League of Legends mit 3:1. Das Turnier wurde organisiert, um ein System der nationalen Auswahl im E-Sport aufzubauen, die Freundschaft zwischen China, Japan und Südkorea zu stärken und die globale Führungsrolle in der E-Sport-Industrie zu sichern. Die Wettbewerbe finden abwechselnd in den drei Ländern statt. Gastgeber des nächsten Turniers 2022 ist China. Und dies die letzte Meldung für heute. Die Korea Racing Authority hat bis Samstag eine viertägige Online-Messe zur Pferdindustrie veranstaltet. Zweck der Veranstaltung war es, unter den Corona-bedingten Einschränkungen der Teilnahme der Bürger an der Pferdindustrie das Interesse an dem Sport aufrechtzuerhalten und zu fördern. Unter Einsatz von mannigfaltigen Konzepten und Videoinhalten konnte die Neugier der Besucher geweckt und der Erlebniseffekt optimiert werden. Anhand von sogenannten Card News, das heißt einer Darstellung eines aktuellen Themas anhand von kurzen Texten und Bildern, wurden die Geschichte und der Stand der Pferdindustrie leicht verständlich dargestellt. Bei einer Talkshow mit Experten wurde eine tiefgreifende Diskussion zur Funktion und Wert der Pferdindustrie geführt. Der Veranstalter hatte sich mit vielfachen Unterstützungsprogrammen gegen die Schrumpfung der Pferdebranche infolge der Corona-Pandemie gestemmt. Pferdezuchtbetriebe werden mit Fördergeldern unterstützt und mit stärkerer Unterstützung von Praktikumsprogrammen wird die Stellensuche in der Pferdeindustrie gefördert. Das waren die Meldungen vom Sport für diese Woche. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
In Südkorea wächst der Markt für den Verkauf von gebrauchten Sneakers in limitierter Auflage rasant. Im Mittelpunkt stehen die Millennials und die Generation Z. Unterdessen hat Popstar G-Dragon ein Bild von einem Paar Sneakers, an deren Design er sich beteiligt hat, veröffentlicht, sodass nicht auszuschließen ist, dass demnächst der Preis für Resale-Sneakers die Marke von 10 Millionen Won überschreiten wird. Der Branche zufolge werden die von Nike in Kooperation mit G-Dragon entworfenen Sportschuhe noch in diesem Jahr auf den Markt kommen. Der Musiker hatte davor am 2. September über Social Media ein Foto von den Sneakers veröffentlicht, auf denen die von ihm eigens kreierte Marke Peace Minus One und das Logo von Nike zu sehen sind. Dieses Foto erhielt etwa 1,15 Millionen Likes. Es ist demnach davon auszugehen, dass dieses seltene Produkt nach Auslieferung von sogenannten Resellern gekauft und für einen hohen Preis wieder verkauft werden wird. Sneakers mit dem Autogramm von G-Dragon in limitierter Zahl von 10 Paaren wurden auf dem Resellmarkt schon zuvor für einen Preis zwischen 13 und 14 Millionen Won gehandelt. Das 2019 von Nike gemeinsam mit der Pop-Ikone herausgegebene Modell Air Force Paranoise kostete zwar auf dem regulären Markt 219.000 Won, auf dem Resale-Markt stieg der Preis jedoch auf das 20-fache. Die MZ-Generation ist bereit, für Gegenstände, die sie unbedingt haben wollen, eine Prämie zu bezahlen. Dieser Konsumtrend verleiht dem Resale-Markt für limitierte Schuhe einen Schub. Laut einer Studie des koreanischen Verbraucherinstituts stieg die Häufigkeit der Erwähnung des Wortes Resale Tech, das heißt Geldverdienen mit limitierten Produkten, in sozialen Medien seit 2018 stetig an. 2018 kam Resale Tech in sozialen Medien 15.247 und im vergangenen Jahr schon 21.802 Mal vor. In Zusammenhang mit Resale Tech kamen in den letzten 3 Jahren die Wörter Schuhe und Nike am häufigsten vor. Auch konkrete Markennamen von Sneakers und Schuhen wie New Balance, Adidas und Easy Boost wurden häufig eingegeben. Unternehmen reagieren auf diesen Trend und die Bedürfnisse der jungen Verbraucher, indem sie in Offline-Geschäften Resale-Sneakers anbieten. Im Februar hat die Plattform für Gebrauchtwarenhandel Pondang im Kaufhaus The Hyundai im Seoul Yeouido ein Offline-Geschäft für Sneakers Resale eingerichtet. Dies ist das erste Offline-Geschäft der Secondhand-Plattform. Das Kaufhaus Galleria öffnete im April im Nobelviertel Abgutsong eine Multi-Brand-Store für limitierte Sneakers. Das Kaufhaus Lotte renovierte die Einrichtung seiner Filiale in Yeongdong-po nach einem auf die MZ-Generation zugeschnittenen Konzept und richtete dabei im Rahmen des Umbaus eine Sneakers-Reselling-Abteilung ein. Auch die IT-Branche zeigt Interesse an Plattformen für den Weiterverkauf begehrter Produkte. Die Sneakers-Resell-Plattform Cream, eine Tochterfirma des Internetunternehmens Neva, hat neulich die größte Sneakers-Community Nike Mania für 8 Milliarden Won übernommen. Nike Mania hat über 1 Million Mitglieder und ist seit 2004 die umfangreichste Community. Über diese Community werden Informationen zu Sneakers lebhaft ausgetauscht und gebrauchte Sneakers gehandelt. Cream hofft, durch die Übernahme seinen Einfluss auf den Resell-Markt vergrößern zu können. Die ersten Personen, die in Korea mit Immobilien spekulierten, waren nicht Frauen der Mittelschicht. Bis Anfang der 1970er Jahre standen herausgehobene Gesellschaftsmitglieder wie hochrangige Beamte, Unternehmer und Broker im Mittelpunkt der Immobilienspekulation. Mit Beginn der regelrechten Entwicklung des Seouler Bezirks Gangnam schließt sich dann auch die Mittelschicht dem spekulativen Kauf von Wohnobjekten an. Immobilienspekulation wird ab diesem Zeitpunkt populär. Die Presse richtete damals ihre Aufmerksamkeit auf Hausfrauen von Mittelschichtfamilien, die sich an Orten für die Verlosung des Kaufrechts für neue Apartments tummelten. Diese Frauen wurden als Pukbuin bezeichnet und sie waren in den Augen der Öffentlichkeit die Hauptübeltäter eines verzerrten Wohnmarktes. Die Autorin Cho Si-hyun geht in dem derzeit für Furore sorgenden Buch »Wie sind Immobilien eine Sache der Frauen geworden?« dem Funktionsprinzip von Immobilien als Objekt des Bedürfnisses nach sozialem Aufstieg nach. In der von der Zeitung Hangyore näher vorgestellten Neuerscheinung analysiert Cho die Wohnbiografie von Frauen der Mittelschicht, die mit Immobilien zu handeln begonnen haben, um ihrem Ehemann und den Kindern ein verlässlicher Haushaltsverwalter zu werden. Immobilienspekulation und das Phänomen Pukbuin hat sie dabei hervorragend wissenschaftlich aufgearbeitet. Das Buch basiert auf der Promotion der Autorin, die Forschungsprofessorin an der Yonsei-Universität in Seoul ist. Ihr eigentliches Interesse galt dem Problem von sozialen Ungleichheiten zwischen Frauen und Männern. Nach einem Studium der Anthropologie und Soziologie und 5 Jahren in einer IT-Firma, wo sie die Ungleichheiten und Diskriminierung persönlich erlebte, nahm sie ein Magisterstudium für feministische Wissenschaft auf. Auf der Suche nach einem Thema für ihre Magisterarbeit wurde ihr bewusst, dass die Einstellung von Söhnen und Töchtern in Bezug auf das Erbe der Eltern, insbesondere des Hauses oder der Wohnung, völlig unterschiedlich sind. Die meisten Männer hielten es für selbstverständlich, dass sie das Vermögen ihrer Eltern erben. Die Frauen hingegen hatten keine Erwartungen und waren der Meinung, dass sie für die eigene Wohnung selbst sorgen müsste. Zö wurde klar, dass sein Haus nicht nur ein Ort der emotionalen Bindung war, sondern auch einen gemeinsamen Besitz darstellte und ein Mittel zur Festigung des sozialen Status durch Vererbung ist. Angesichts dieser Erkenntnis beschloss sie in ihrer Doktorarbeit, Frauen und das Problem des Hauses zu beleuchten. Die Autorin interviewte 37 Personen und stellte fest, dass für Frauen das Haus auch ein Mittel für die Selbstverwirklichung als Hausfrau war. In dem Buch wird im Detail auf die vielen komplexen Gründe und Bedürfnisse in Zusammenhang mit Wohnimmobilien eingegangen. Es ist darin von Frauen die Rede, die ein Apartment verkauft und ein anderes gekauft haben, um den Kindern eine bessere Schulbildung zu ermöglichen. Frauen, die sich durch den Kauf von Wohnobjekten auf den Namen einer anderen Person bereichert haben. Und Feministinnen, die behaupten, dass insbesondere sozial ausgegrenzte Menschen ihre eigene Wohnung brauchen. Das wichtigste Kapitel ist laut der Autorin Kapitel 5 mit dem Titel »Ein Leben in Spekulation und das Dilemma der Frauen«. Tö weist darauf hin, dass Frauen durch Immobilienspekulation Unabhängigkeit und Souveränität innerhalb der Familie erlangt haben. Andererseits hätten sie durch diese Tätigkeit, die nur dem Wohl des Ehemanns und der Kinder dienen sollte, dazu beigetragen, den Patriarchalismus und traditionelle Familienwerte zu festigen. Das war's dann auch wieder für heute in Kreuzung quer durch Korea. Hören Sie zum Schluss das Lied Outsider, gesungen von B2B, und wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal.